Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
In der Liga mittlerweile auf Kurs in Europa nach dem 1:0 in Newcastle auch wieder voller Hoffnung. Heute geht's im Fever Pitch. Ihr habt's vielleicht erraten im Fever Pitch Podcast um den BVB, also um den Verein, den Alex Steudl vor der letzten Saison zum Meister getippt hat. Alex, das hat nicht ganz geklappt. Hast du es trotzdem vor dieser wieder getan?
Nee, vor dieser war ich ein bisschen vorsichtiger, weil, wie sagt man, geprügelter Hund, geschlagene Katze, keine Ahnung, schlechte Erfahrung damit gemacht. Und am Anfang sah es ja auch nicht so besonders gut aus, muss man sagen. Aber es wird jetzt besser.
Ja, das Motto von Edin Terzic stand jetzt zumindest weniger sexy, mehr Erfolg. Also etwas andersrum, als wir hier im Podcast das betreiben. Aber es bleibt die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung, also beim BVB. Um die war es in Dortmund in den letzten Jahren ja nicht so gut bestellt. Bisher war es ja immer so, sobald wir hier im Fever Pitch Podcast diese Frage thematisiert haben, kam kurz darauf der Einbruch, ob diese Gefahr aktuell wieder besteht. Das klären wir heute mit Julius Eid vom Podcast 09, Sportjournalist, Taktikfreund, BVB-Fan und 90plus.de-Redakteur. Hallo Julius.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, schön, dass du dabei bist. Julius, ganz erfolgreich, aber fußballerisch jetzt nicht unbedingt berauschend schön. Kannst du dich als BVB-Fan inzwischen mit der Spielweise des BVB anfreunden?
Das ist tatsächlich irgendwie eine schwere Frage, die einem wirklich auch schwerfällt zu beantworten, weil auf der einen Seite muss ich sagen, ganz klar ja, ich nehme diese Siege alle gerne mit, vor allen Dingen, wenn man sich eben ins Gedächtnis ruft, wie oft man irgendwie auch spektakulär gescheitert ist in der jüngeren Vergangenheit. Und ja, jetzt hat man ein bisschen diese Stabilität, die, glaube ich, sich jeder gewünscht hat vorher, die sieht nicht so schön aus, und die Hälfte, die sich vorher gewünscht hat, die ist trotzdem irgendwie wieder unzufrieden. Insgesamt nehme ich es ganz gerne mit. Das Problem ist natürlich, dass wir damit jetzt zwar im Moment Ergebnisse einfahren, aber dass wir natürlich ja immer noch auf einem Weg sind und die Frage schon da ist, ist diese Stabilität dann wirklich von Dauer? Wir hatten in der Rückrunde, wo man einen super Punkteschnitt hatte, am Ende ja trotzdem diese Aussetzer, sei es Bochum auswärts, sei es das letzte Spiel, wo man die Meisterschaft dann verschenkt gegen Mainz, für die es um nichts mehr geht, sei es dieses Jahr, wo du dann 2-2 gegen Heidenheim spielst. Also diese, also blöd das ist auch zu sagen, aber diese klassischen Dortmund-Aussetzer, die hat man ja immer noch drin manchmal. Und die große Frage ist, ich glaube, also ich persönlich wäre bereit, das einzutauschen und zu sagen, Mensch, dann wird's nicht mehr spektakulär, aber dann bitte auch nie wieder diese spektakulären Aussetzer auf der anderen Seite.
Inwieweit ist denn für dich ein Thema, dass ja die großen Gegner, in Anführungsstrichen, in dieser Saison bisher jetzt noch nicht gegen Dortmund gespielt haben?
Ja, also ist natürlich ein Punkt, den man anbringen kann, und das macht den Saisonstart auch ein bisschen schwächer, als man es bei der Punkteausbeute jetzt eigentlich vielleicht sogar vermuten könnte, wenn man erstmal nur auf die Tabelle guckt. Aber klar ist, wir haben in den ersten Spielen halt Punkte liegen lassen gegen Gegner, wo du sie eigentlich nicht liegen lassen darfst, und du hast dieses Jahr schon auch ein starkes Konkurrenzfeld. Leverkusen, Bayern immer, Leipzig, jetzt auch Stuttgart, die ja berauschenden Fußball spielen irgendwie. Das sind Mannschaften, da fragt man sich schon, wie wird man sich am Ende da schlagen? Andererseits muss man auch schon sagen, ich finde die Entwicklung von Dortmund unter Terzic insgesamt und auch in dieser Saison ist ja ersichtlich. Und dann ist das vielleicht einfach ein Bonus des Spielplans, dass man sich dieses Selbstvertrauen erstmal erarbeiten kann. Wenn man weiter in diese Richtung geht, Newcastle ist eine Spitzenmannschaft. Auswärtsspiel bei Newcastle ist eine der schwersten Sachen, die du in der Champions-League-Gruppenphase direkt bekommen kannst. Und da hat man das ja trotzdem auch ordentlich gemacht. Vielleicht eine Halbzeit nur halbwegs ansehnlich, aber insgesamt gut. Und wenn man sich da hinarbeiten kann, dann ist jetzt nicht so, dass ich vor Angst zitter und sag, Mensch, Leverkusen, Leipzig, Bayern, das werden alles hohe Niederlagen, so wie wir spielen. Das glaube ich nicht unbedingt. Klar ist aber auch, ja, das könnten wieder Spiele sein, wo man dann auch mal liegen lässt, ja.
Aber Alex, was ja momentan bei Dortmund so ist, schlechte Spiele, auch mal glanzlos gewinnen, dazu ein bisschen Glück, wie jetzt in Newcastle in der Schlussphase mit 2 Lattentreffern. Im Prinzip ist das schon mal eine Basis für einen Titel.
Absolut. Also ich war ja auch vor dem Spiel ein bisschen skeptisch, wie du gerade gesagt hast, weil die Gegner ja jetzt nicht die allerbesten waren in den letzten Spielen, die diese BVB-Serie möglich gemacht haben. Dortmund hat halt noch gegen keinen der absoluten Top-Clubs gespielt. Und wenn sie gegen Top-Clubs gespielt haben, wie gegen Paris, ist schiefgegangen, oder gegen Mailand 0:0. Aber man muss halt doch sagen, dass das fand ich zumindest gestern schon für mich eine positive Überraschung war. Also erstens mal fand ich es gar nicht so unsexy gestern. Also ich fand die erste Halbzeit ziemlich sexy. Das war richtig, richtig guter Fußball. So eine Mannschaft, die kürzlich Paris aus dem Stadion geschossen hat, so zu kontrollieren. Ich habe so ab und zu mal hin und her geschaltet und habe dann auch Paris gesehen. Ich meine, wenn man sich da anguckt, wer da gerade in der Sturmreihe steht, das ist ja eigentlich unfassbar. So eine Mannschaft so zu schlagen und dann von Dortmund geschlagen zu werden, das bedeutet schon einiges. Und da habe ich jetzt, und das ist genau, was du vorhin gesagt hast, ich habe es ja immer Zickzack-BVB genannt, immer wenn man genau jetzt in diesem Moment, wo ich jetzt sage, ich glaube jetzt, Dortmund hat jetzt sozusagen eine Richtung eingeschlagen, die richtig gut ist, jetzt werden sie wahrscheinlich in Frankfurt verlieren, gegen Frankfurt verlieren und das steht immer zu befürchten, aber das war gestern einfach ein tolles Spiel. Erste Halbzeit super gespielt, zweite Halbzeit Kampf, genau die Szenen dann gekommen, bei denen du denkst, okay, jetzt passiert wieder das Klassische, super Spiel gemacht, aber dann kracht's halt doch. Und sich da irgendwie durchzukämpfen, das fand ich schon absolut beeindruckend.
Eine absolute Qualität, die die Dortmunder eben haben oder im Moment haben. Zickzackkurs hast du es genannt. Julius, du hattest Edin Terzic angesprochen und die Entwicklung, die ist ja gar nicht zickzack, die ist ja eigentlich in eine Richtung, zumindest was man Stand jetzt so sehen kann, eben doch nach vorne. Sein Ziel war ja in Newcastle das Stadion ruhig zu kriegen. Hat er ja auch dann geschafft, aber er hat es ja auch im eigenen Stadion geschafft, denn wenn wir uns an den Saisonbeginn zurückerinnern, da gab es doch ganz viele kritische Stimmen dann auch aus dem Fanumfeld, die dann doch auch gesagt haben, na, ob das mit Terzic alles so gut ist, unter dem Eindruck der verpatzten Meisterschaft natürlich, dann geistert er auch schon der Name Nagelsmann irgendwo durch Stadion, zumindest auf Fanseiten, aber eben auch durch die Boulevardblätter. Wie hat er diesen Stimmungsumschwung geschafft aus deiner Sicht?
Ja, wie so oft im Fußball geht's am Ende natürlich um Ergebnisse und ich finde, das ist gerade der größte Faustpfand, den Terzic als Trainer hat, auch nicht nur auf diese Saison gesehen, sondern insgesamt gesehen, eigentlich seit Beginn des Jahres. Es gibt ja diese Statistiken, wo dann Borussia Dortmund teilweise die punktestärkste Mannschaft Europas ist, wenn du seit Beginn des Kalenderjahres zählst, weil eigentlich nicht verloren wird und Fußball ist ein Ergebnisspiel, im besten Fall verlierst du nicht, im besten Fall gewinnst du und das tut Terzic eben doch am Ende oft. Die Kritik bei Dortmund gerade zu Beginn der Saison spiegelt natürlich vieles wider, womit man immer zu kämpfen hat, nämlich über erstmal vielleicht die Punkte hinaus, dass man da auch eine gewisse Spielart gerne sehen will, mitgerissen werden will. Es ist ein bisschen unfair für Terzic, die Position, in die ihn auch der Verein selber bringt, Dortmund selber bringt, weil er ja schon ganz offensichtlich auch so inszeniert wird, dass er eben auch diese emotionale Leitfigur sein soll. Mhm. Und manchmal ist das vielleicht sogar ein bisschen zu schweres Kreuz, was man ihm da auflädt. Denn am Ende ist er erstmal ein Trainer, der mit der Mannschaft arbeitet, der ihr vor allen Dingen Stabilität bringen will. Und dann ist er vielleicht irgendwie auch Kommunikator. Und das ist natürlich was es manchmal schwer macht, weil ihm so viel Gewicht gegeben wird. Er ist dieser Dortmunder Junge. Er soll irgendwie wieder dann am Ende doch, obwohl man es nicht mehr sagen wollte, der neue Klopp sein. Er soll nicht nur gewinnen, er soll auch alle mitnehmen und alle Fans wieder abholen. Und dann sorgt das natürlich auch dafür, dass manchmal seine Mannschaft eher Fußball spielt, der biederer ist als der emotionale Anspruch an ihn. Was ich aber am Ende in Ordnung finde. Am Ende ist es erstmal sein Job, diese Punkte zu holen. Und dann geht's vielleicht in die andere Richtung. Das ist so ein aufgeladenes Thema, auch vom Verein selber, aber vielleicht nicht unbedingt von ihm, dass er immer so ein bisschen mitzuschleppen hat, wo es dann auch schnell kippt, wo dann gesagt wird, Mensch, Nagelsmann, weil der Terzic, der hat ja taktisch gar nichts drauf. Und das ist natürlich von außen auch eine komische Kritik an einem Trainer, der einen super Punkteschnitt hat und ganz ehrlich, ein Trainer mit einem Trainerteam, die das seit Jahren hauptberuflich machen, die große Vereine trainieren, natürlich haben die mehr Ahnung als viele Fans, die sich beschweren, ne?
Das sollte man zumindest von ausgehen. Alex, die Sportbild hat jetzt Terzic sogar, nachdem sie ihn ja Anfang der Saison dann auch mitkritisiert haben, als mächtigsten BVB-Trainer seit Jürgen Klopp beschrieben. Würdest du da mitgehen?
Mächtig. Ich weiß nicht, wie die das definieren, diese Macht.
Mitsprache bei Transfers, ja. Ideen eben selbst mit einbringen und dann ja letztlich auch, weil er mit Aki Watzke befreundet ist.
Ja, also ich finde, also kann ich jetzt nicht richtig beurteilen, sehe ich jetzt auch momentan nicht so richtig. Mhm. Was, glaube ich, immer eine Schwierigkeit ist bei einem Trainer wie Terzic, ist eben, der hat nicht so diese große Aura des Erfolgstrainers, und das fällt ihm, glaube ich, immer auf die Füße, wenn er dann mal kurz keinen Erfolg hat. Dann heißt es immer gleich, naja, der ist so aus dem eigenen Laden, der ist jung und der ist ja auch so nett und so weiter. Das überschattet so ein bisschen immer die Beurteilung. Das ist natürlich total unfair. Das kennt, glaube ich, jeder, der in irgendeinem Unternehmen sozusagen aufgestiegen ist. Du wirst immer anders angeschaut als jemand, der dann von draußen geholt wird. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen das Problem bei ihm. Also ich kann mich das selber manchmal nicht davor befreien. Wenn ich dann so die Interviews mit ihm sehe, sehe ich immer den Trainer, der eigentlich in der Südkurve stehen will und da irgendwie zufällig auf die Trainerbank geraten ist. Ist total unfair, aber irgendwie wirkt das immer so.
Julius, wie siehst du ihn? Auch als mächtige Figur mittlerweile?
Also dieser Transfersommer spricht natürlich schon so ein bisschen die Sprache, das muss man sagen. Und es war auch lange ein Kritikpunkt an Dortmund, ne? Du hattest schon eine große Kluft vielleicht zwischen Trainer und Kaderplanung oft. Also nehmen wir da einen Marco Rose, nehmen wir da vielleicht sogar schon Thomas Tuchel, wo es dann begonnen hat, der erste Nachfolger von Klopp. Da gab es immer wieder die Geschichten, dass gesagt wurde, bei Tuchel war es dann zum Beispiel ein Götze, den wollte der Trainer nicht, den wollte der Verein. Man hat eine klare Vorstellung, bei Dortmund spielt ja auch klar mit rein, dass man abseits erstmal vielleicht von der generellen Kaderplanung immer auch versucht, dieses Top-Talent zu holen, egal ob der Trainer dann hundertprozentig damit einverstanden ist. Also diese Spannweite zwischen der Sportdirektor macht erstmal, was er will, und der Trainer muss damit umgehen und dann beschweren sich alle und sind ein bisschen unzufrieden, haben vielleicht gar nicht den perfekten Kader für ihre Spielidee. Das gab es bei Dortmund lange, und bei Terzic ist es gerade ein bisschen anders. Es liegt erstens daran, dass Kehl sicherlich nicht so stark in seiner Position ist wie ein Zorc, der da 25 Jahre aufwärts irgendwie im Verein seine Position festigen konnten. Auf der anderen Seite, dass eben jetzt auch Watzke ganz klar den Trainer unterstützt. Und da sind Transfers wie ein Matcher, der ganz offensichtlich der Wunschtransfer von Terzic war, gegenüber einem Alvarez, der fast das Ähnliche gekostet hätte, den man eher Kehl zugeordnet hat. Da ist ein Füllkrug am letzten Spieltag, den ganz klar eben auch diesen Stürmertypen, den Terzic will, obwohl man Moukoko eigentlich hat, den der Sportdirektor gerne mindestens mal marktwertsteigernd einsetzen würde. Also das ist schon klar, finde ich, in diesem Sommer geworden, dass Terzic da mehr Mitsprache hat, was den Kader angeht, als viele Trainer zuvor, ja.
Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass eben Kehl da ist und dass Kehl eine andere Art von Führung hat, Führungsverständnis hat und eben eher auf Zusammenarbeit setzt als vielleicht Zorc vorher. Kann ja auch sein, ne? Also das hängt ja dann auch eng womöglich mit Kehl, mit der Personalie Kehl zusammen, der ja auch erst seit nicht allzu langer Zeit in diesem Job ist.
Oder dass Kehl eben einfach auch vielleicht noch weniger Autorität genießt in diesem Machtgefüge, da er jünger ist, da er noch nicht so lange dabei ist, da Zorc sicherlich ein komplett anderes Verhältnis am Ende auch zu einem Watzke, der mächtigste Mann im Verein es hatte. Also es kann schon alles mit reinspielen, aber insgesamt, ja, würde ich schon sagen, Terzic ist, was das angeht, mächtiger als viele Trainer zuvor, auch wenn mächtig irgendwie so ein bisschen komisch klingt.
Aber eben Macht auch, weil du hast gesagt, Watzke, mächtigste Person im Club, da doch ein sehr enges Verhältnis steht und oder ist, und Watzke ihn ja auch immer wieder so als, ja, wirklich auch als legitimen Klopp-Nachfolger dann mit allem, was dafür spricht und vielleicht auch was dagegen spricht, dann auch immer wieder in Position rückt.
Ja, also kann man auf jeden Fall so sagen. Ist ja auch immer ein Kritikpunkt, dass Watzke dann zu lange an Klopp hängt. Ich finde, aus Fansicht, wenn man auch Klopp erlebt hat, ein bisschen nachvollziehen muss man es, weil wenn man in allen Lebensbereichen, egal wo, wenn man mal das Beste hatte, dann fällt es einem schwer, das zu vergessen. Und das ist natürlich auch beim Trainer so. Klopp ist für mich weiterhin unangetastet. Diese Zeit bleibt unangetastet und natürlich wünscht man sich zumindest Teile davon zurück, und irgendwie ist das wohl auch bei Aki so, obwohl er vielleicht sich ein bisschen mehr von Emotionen freimachen sollte in gewissen Entscheidungen. Das ist eine Kritik, die manchmal durchaus valide scheint, aber ja, Terzic wird so aufgebaut, und das ist halt der Punkt, den ich ganz am Anfang auch meinte mit der Kritik an ihm. Das ist was ihm nicht nur gut tut. Gar nicht unbedingt, weil er diese Rolle nicht füllen kann. Er hat ja Attribute, die funktionieren. Er kommuniziert schon gut mit den Fans. Er hat gegen Ende der letzten Saison da eigentlich auch eine Einheit aufgebaut, die es lange nicht mehr gab. Aber es wird ihm dann eben in schlechten Momenten sehr schnell und sehr hart auch vorgehalten, wenn er diese Erwartungen nicht erfüllt. Und das ist halt immer gefährlich. Das war bei allen Klopp-Vergleichen in der Vergangenheit so. Und es geht auch Terzic nicht anders, dass man am Ende dieses Level 1:1 nicht erreichen werden kann. Also man muss vielleicht, ja, diese Zeit wird es nicht wieder geben für Dortmund. Und diesen Trainer Jürgen Klopp, aus meiner Sicht, gibt es auch nur einmal auf der Welt. Also ja, du wirst es nicht erfüllen können.
Ich finde es auch echt schwierig, da habt ihr recht. Also ich weiß nicht, ob ihr schon jetzt diese Woche angelaufen, die Bayern-Doku gesehen habt, Generation oder Generation Wembley. Da ist ja auch ein beträchtlicher Teil Dortmund gewidmet, die ja damals sozusagen die Bayern eine Zeit lang abgelöst haben. Und wenn du dann die Interviews also heute mit Watzke und so hörst und das siehst, dann merkst du erstmal wieder, was für ein unfassbarer Schatten da über dem Verein liegt, den Klopp sozusagen immer noch ausstrahlt. Also das ist ein ganz schiefes Bild, ein Schatten ausstrahlen, aber ihr wisst, was ich meine. Das merkt man wirklich bei jeder Gelegenheit und auch oft, finde ich, auch zu oft, wenn Watzke spricht, diese Freundschaft und diese Erfolge und alles, und das kann natürlich mit Trainer, das kann auf jeden Fall einem Trainer nicht helfen bei der täglichen Arbeit.
Klopp ist so gut, da strahlt sogar der Schatten.
Genau. Das schafft sogar der Mann, der schneller strahlt als sein Schatten.
Terzic auf jeden Fall ein Gewinner dieser ersten Monate der neuen Bundesliga-Saison. Julius, wer hat dich noch überzeugt jetzt im Saisonbeginn? Weil wir müssen ja sagen, wir sind jetzt erst kurz vorm 9. Spieltag.
Ja, also ich finde, man muss auf jeden Fall weiterhin Julian Brandt rausstellen, der an seine Form der letzten Saison anschließt. Man hat ja dann auch den Vertrag verlängert. Und das ist ein Spieler, das ist auch einfach wahnsinnig befriedigend zu sehen, wie gut er sein kann und wie gut er jetzt auch konstant spielt, weil das hat man sich eigentlich jede Woche gewünscht, seit er verpflichtet wurde. Ich war immer davon überzeugt, dass es einer meiner Lieblingsspieler sein sollte, wenn er bei Dortmund spielt. Und jetzt erfüllt er das halt endlich. Also das freut einen schon, was mir auch sehr freut, und ich finde, da muss man auch wirklich den muss man herausstellen, weil er es eben nicht so leicht hatte, ist Reus, hat sich völlig zu Recht wieder reingespielt, macht gerade einen super Job, auch mit abgegebener Kapitänsbinde, und zeigt, dass er eben ja einfach erstmal eine generelle Qualität mitbringt, die bei einem Fußballer, auch bei einem Profifußballer, selten ist und die dann vielleicht auch im Alter weiter bestehen bleibt. Also der macht einen super Job. Die Abwehr, Mats Hummels, ähnlich wie Reus, ein altgedienter, der nur ein Jahr Vertragsverlängerung kriegt. Beide spielen eigentlich so, dass du nicht sagen kannst, die gehen aufs Karriereende zu am Ende dieser Saison. Das muss man klar sagen. Das sind so die von Anfang an wirklich auch noch funktioniert haben. Jetzt langsam kommen andere Spieler wieder rein, die sich dann hinarbeiten, malen wieder eher. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch weiter Spieler, die sehr enttäuschen. Adeyemi allen voran. Also es ist teilweise wirklich erschreckend, wenn er spielen darf. Dann hast du einen Füllkrug, der mir ganz gut gefällt, und das zeigt eben diese Kritik vor der Saison oder am Anfang der Saison, das ist manchmal schwer zu sagen. Nicht jede Mannschaft ist perfekt nach der Sommervorbereitung schon drin. Man sieht ja jetzt auch diese Entwicklung. Niemand hat verstanden, warum gibt man Geld für Füllkrug aus? Jetzt funktioniert der ganz gut, und gleichzeitig hat man gesehen, und das weiß der Verein eben auch besser als Fans oder Leute, die es von außen kommentieren, ein Haller funktioniert noch gar nicht, der trägt irgendwas mit sich rum. Deswegen Füllkrug-Transfer total sinnvoll gewesen im Nachhinein, auch wenn ihn niemand verstanden hat zu dem Zeitpunkt. Also das sind so die positiven Aspekte, wie gesagt, Licht und Schatten, der geworfen wird da.
Ich finde, wenn man sich so die Mannschaft anschaut, so wie du sie auch gerade beschrieben hast, Julius, und dann nochmal darüber nachdenkt, welche Rolle Terzic vielleicht spielt, der ja so eher als, glaube ich, der menschliche Trainer gesehen wird, der auch gut mit Leuten kann und der ja auch am Ende der vergangenen Saison, als dieses Drama stattfand, ja wirklich super reagiert hat, fand ich. Wenn man sich das mal anschaut, wie viele Spieler da aus Tälern zurückgekommen sind. Reus, haben wir gerade gesagt, der ja irgendwie offenbar mit der Kapitänsrolle auch nicht zurecht kam, weil er eben, finde ich, keine richtige Führungsfigur ist, der jetzt aber wirklich, man, der spielt und denkst, das kann ja nicht wahr sein, ist er das wirklich? Ein Schlotterbeck, der jetzt wieder anfängt, wirklich stabil zu spielen, also gestern auch vor allem, Hummels wieder Nationalmannschaft, Marius Wolf, der galt ja jetzt schon als der Versager sozusagen in den letzten Wochen, kommt auch wieder auf die Füße. Das kann ja nicht, die können ja nicht alle zufällig wieder zurückgekämpft haben. Da muss ja auch irgendjemand dahinter stehen, der das begünstigt oder der es schafft, denen das Selbstvertrauen wiederzugeben. Und das würde mich ja schon mal interessieren, wie das intern dann abläuft im Tagesgeschäft, welche Rolle Terzic da spielt. Aber also die ganzen Personalien geben ihm ja schon recht. Bei Adeyemi war es ja auch so, dass der im ersten halben Jahr, glaube ich, total sozusagen unterirdisch war und er ja angeblich dann auch eingenordet wurde. Dann ging es ja auch wieder besser, dann wieder schlechter. Gestern war es ja wieder, fand ich, ein bisschen besser. Aber um den scheint er sich ja auch zu kümmern. Finde ich eigentlich relativ interessant und, sag ich mal, die Indizien sprechen für Terzic.
Ja, ich würde da noch ganz kurz einhaken, weil ich finde, das ist halt auch ein Punkt bei der Bewertung. Insgesamt hat Borussia Dortmund nicht den besten, meiner Meinung nach nicht mal den zweitbesten Kader dieser Bundesliga im Moment. Ne? Man hat über Jahre in der Kaderplanung viel falsch gemacht, haben wir kurz angerissen. Und man hat sich natürlich auch gerade offensichtlich in diesem Sommer, da ist auch viel Euphorie erstmal wieder verloren gegangen nach einer sehr guten Rückrunde, nicht unbedingt verstärkt. Man hat mit Bellingham den letzten richtig großen Namen irgendwie nach Haaland, nach Sancho, whatever, abgegeben und kann da nicht richtig nachlegen. Man hat einen Matcher recht teuer verpflichtet und da gab es natürlich auch noch ganz andere Geschichten, die zu Recht für Streit gesorgt haben um diesen Transfer. Aber auch qualitativ ist das erstmal ein Downgrade. Man hat auf der Außenverteidigerposition Rafael Guerrero verloren, wo die Bayern direkt gesagt haben, ja Mensch, also wenn ihr nicht wollt, dann machen wir das. Das hat sicherlich auch einen Grund. Man hat super viel Kreativität verloren und da nicht nachgelegt. Die Außenverteidigerposition, du hast Marius Wolf angesprochen, sind nicht meisterlich besetzt bei Borussia Dortmund. Das heißt, wir haben, auch wenn Dortmund eine gute Mannschaft ist, trotzdem durch all diese Fehlentscheidungen, die Schulz-Millionen, whatever, haben wir auch eine Situation, wo ein Trainer durchaus in der Lage sein muss, gut mit dem zu arbeiten, was er hat. Und wenn das Marius Wolf ist, der teilweise dann letztes Jahr in die Nationalmannschaft hochgerückt ist, dann ist das auch etwas, was Terzic stark macht und auch genau das, was Dortmund im Moment braucht. Weil ich sehe auch einfach nicht, dass die jetzt Nagelsmann oder Tuchel oder irgendein Taktikgenie holst und die sagen, ach so, dann haben wir jetzt doch hier wieder zwei Champions-League-Sieger Außenverteidiger. Das ist bei niemandem so. Man muss mit dem arbeiten, was man hat, auch bei Dortmund.
So gesehen steht ja Dortmund genau da, wo sie eigentlich laut, wenn man sich die Marktwert, da habe ich jetzt mal kurz aufgerufen, die Marktwerttabelle anschaut, ist Dortmund auf Platz 4, muss man einfach sehen. Und so gesehen stehen sie eigentlich momentan ungefähr da oder ziemlich genau da, wo sie eigentlich normalerweise, wenn alles so läuft, wie es das liebe Geld will, wo sie hingehören. Da kann man gar nicht so viel mehr erwarten. Alles, was da drüber ist, ist eigentlich Bonus und nicht zu erwarten.
Ja, der Fehler dabei ist natürlich, das muss man vielleicht dann kritisieren, dass sie in der Gehaltstabelle höher stehen als bei ihrem Marktwert. Und das ist eben genau das, was man bei Dortmund nicht außen vor lassen darf, dass da seit Jahren nicht nur gute Arbeit gemacht wurde, was die Kaderplanung angeht.
Die Arbeit insgesamt auf jeden Fall in dieser Saison sehr, sehr gut. Aber die Nachfrage muss ja nochmal kommen, weil es ja auch das Thema unseres Podcasts ist. Wie nachhaltig ist das Ganze jetzt aus deiner Sicht, Julius? Wann oder wie gefestigt ist der BVB nach diesen ganzen souveränen Leistungen der letzten Wochen, um dann auch vielleicht mal einen Rückschlag so wegzustecken, dass sie dann nicht gleich wieder in sich zusammenfallen und wieder irgendeiner nach dem Spiel kommt und die Mentalitätsfrage stellen muss?
Ja, also das wird sich natürlich in den nächsten Wochen, denke ich, schon stark dann zeigen. Meiner Meinung nach ist diese Entwicklung ja eher auch eine Rückkehr zu dem, was man auch die gesamte Rückrunde gesehen hat. Also es gibt gerade auch einen Can, der jetzt wieder stärker wird. Man sieht ja schon, die Mannschaft bewegt sich eher dahin, wo sie schon mal war. Und deswegen würde es mich schon wundern, wenn das jetzt nur ein Strohfeuer ist. Ich sehe da schon eine ganz klare Richtung, die man schon eine ganze Rückrunde beobachten konnte. Generell ja auch eine Resistenz, die Dortmund selten hatte, dass man einfach zumindest nicht verliert. Immer super lange ja auch in der Liga ungeschlagen ist jetzt schon wieder. Und ich glaube nicht, dass das einfach einreißen wird komplett. Also diese Stabilität und ja, auch irgendwie das Selbstbewusstsein, das lange vielleicht den Dortmunder Spielern gefehlt hat, das hat Terzic schon gut gemacht und ich glaube, das ist was, das er auch weiter gut machen wird. Aber wir haben jetzt natürlich nächste Woche DFB-Pokal gegen Hoffenheim, auch unangenehmer Gegner, wenn sie einen guten Tag haben, und dann haben wir das Bayern-Spiel. Und das sind natürlich Ergebnisse, die dafür sorgen können, dass die Stimmung bei einem Verein und einem Umfeld wie Dortmund dann doch wieder recht schnell umschlägt. Und dann hast du eben das Problem, selbst wenn die nächsten Spieler 1-0 gewinnst, dass da ja eben doch wieder sehr viel Arbeit getan werden muss, um die gute Stimmung zurückzubringen. Also es sind schon richtungsweisende Wochen. Ich glaube aber, es wäre unfair, im 10. Monat des Jahres, wo gute Arbeit geleistet wird, am Ende zu sagen, diese Entwicklung ist nicht nachhaltig.
Die Glaskugel kommt ja in diesem Podcast öfter zum Tragen. Der Kollege Pit Gottschalk findet es dann immer etwas schwierig und zieht mich damit immer auf, dass ich solche Fragen stelle. Aber Alex, glaubst du, wenn die Dortmunder bis zum Bayern-Spiel es tatsächlich schaffen, dann aber wieder verlieren, dass es da irgendwo dann wieder diesen Knacks gibt, dass vielleicht Niederlagen gegen Bayern dann noch größere Knackse machen, als wenn sie gegen jemanden verlieren, wo man eigentlich gar nicht verlieren darf?
Ja, es ist natürlich schwierig, genau diese Hinführung zu diesem Spiel ist halt echt gemein eigentlich. Sie haben jetzt so ein bisschen Sie haben eine Serie in der Bundesliga, aber gegen keinen starken Gegner gewonnen. Jetzt haben sie gegen einen starken Gegner in der Champions League gewonnen. Es geht ständig voran. Und dann kommt, und es kulminiert natürlich dann alles in dem Bayern-Spiel. Und das kann dann schon einen Rückschlag geben. Das heißt ja immer so schön, gegen Bayern kannst du eigentlich nur gewinnen. Aber das zählt natürlich für Dortmund nicht, weil du kannst natürlich mit einem fiesen Ergebnis dir auch echt richtig sozusagen für die nächsten Wochen ein Problem schaffen. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das bestimmt, eigentlich kommt das Spiel für Fußballfans zum genau richtigen Zeitpunkt. Die Bayern momentan ja wieder oben auf, die Dortmunder eigentlich auch, steuern wieder in die richtige Richtung und Dortmund hat ein Heimspiel. Das wird schon echt, echt spannend. Also ich würde jetzt spontan, wenn ich jetzt mein ganzes Vermögen setzen würde, würde ich jetzt nicht auf Dortmund Heimsieg setzen, aber aus Erfahrung, aber es wird auf jeden Fall richtig gut, glaube ich.
Am 4.11. ist es soweit. Julius, auf was, wo du jetzt schon drauf hinfieberst, oder siehst du es tatsächlich dann auch eher so Woche für Woche und noch nicht zu viel Vorfreude auf irgendwelche Spitzenspiele?
Ja, also im Moment tatsächlich nicht mal Woche für Woche, sondern Spiel für Spiel, muss man das schon so ein bisschen sagen, weil es sind noch zwei Spiele bis dahin. Wir haben jetzt Sonntag ein Spiel, wir haben Mittwoch DFB-Pokal, wo es natürlich auch eine herbe Enttäuschung geben kann. Das ist die zweite DFB-Pokalrunde. Das ist kein leichter Gegner. Trotzdem ist es eigentlich ja ein verfehltes Saisonziel, wenn Dortmund in der zweiten Runde rausfliegt. Ne? Also da kann es ja auch schon richtig kribbelig werden. Und direkt nach Bayern gucke ich dann und sehe, okay, wir haben das Rückspiel Newcastle. Wenn du das gewinnst, hast du auf einmal irgendwie gute Chancen, in der superschweren Champions-League-Gruppe weiterzukommen. Also es geht ja wirklich einfach an sich Schlag auf Schlag. Das macht schwer, sich so auf ein Spiel prinzipiell zu freuen. Trotzdem, ja, ich habe im Hinterkopf, dass es näher kommt. Und ich sag mal so, im Moment hoffe ich auf ein Unentschieden und glaube, das ist nicht so weit hergeholt, denn ich finde, wenn wir bei Dortmund drüber reden, dass vor allen Dingen die Ergebnisse stimmen, muss man sagen, das gilt auch für Bayern im Moment. Natürlich haben die Klasse, natürlich schaffen sie es oft, ihre Spieler dann hinten raus diese Qualität irgendwie ausspielen zu lassen, aber es ist auch nicht so, dass wir das beste Bayern rein, was das Fußballerische oder die Sexiness angeht, da sehen wir nicht das beste Bayern der letzten 10 Jahre.
Nö, Alex, das stimmt. Das hat man gegen Galatasaray, könnte man auch den Bayern da im Hass nicht nachsagen, dass das jetzt schöner Fußball war.
Nee, absolut nicht. Aber die holen dann halt trotzdem so einen deutlichen Sieg. Das ist ja dann schon, sagt ja schon auch was über eine Mannschaft aus. Und die haben natürlich eine überragende Besetzung. Wenn wir über Marktwerte und so reden, da sind die natürlich logischerweise ganz, ganz weit vorn. Und jetzt haben sie ja auch noch einen Torwart bald wieder. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also als Risiko ja auch, aber ich glaube, so Manuel Neuer, wenn der jetzt zurückkommt und wieder seine alte Form schnell findet, das spielt schon mal eine ganz, ganz große Rolle.
Wenn dann, auf jeden Fall, wobei der Kollege Ulreich zuletzt auch nicht so schlecht war, aber Julius, einen müssen wir auch beim BVB, dann, wenn wir schon bei Torwarten sind, auch nochmal rausstellen, der ist auch nicht so schlecht.
Ja, also Gregor Kobel, klar, habe ich eben vergessen zu sagen, weil er vielleicht der einzige Spieler bei Dortmund ist, wo es gar keine Schwankung gibt und deswegen lässt man es einfach so geschehen, aber es ist meiner Meinung nach in der letzten Saison schon, auch gestern hat man es wieder gesehen, im Gesamtpaket ist es im Moment einer der besten Torhüter Europas. Es ist auch ein ganz starkes Zeichen, dass man langfristig verlängern konnte, obwohl man schon sogar die Bayern-Gerüchte um ihn herum immer dichter wurden. Also Kobel ist im Moment ein Spieler, den man lange so nicht mehr im BVB-Tor hatte, der auch eine Ausstrahlung damit bringt, eine Sicherheit mitbringt, die dir effektiv Punkte holt oder Punkte schützt. Und das ist vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz klar auch Teil davon, dass Dortmund zum Beispiel so lange ungeschlagen bleiben sein kann, weil eben der Torwart ein absoluter Top-Rückhalt ist. Also klar, Kobel top.
Stand jetzt Dortmunder und top. Du hast gesagt, Interesse der Bayern war schon mal da. Könnte ja wieder interessant werden, wenn das mit Neuer dann doch nicht so klappt. Hast du da als Dortmund-Fan irgendwo Angst, dass euch da vielleicht am Ende der Saison dann der Torwart, dieser Rückhalt, den du eben so hervorgehoben hast, dann vielleicht verlustig geht?
Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir haben im Fußballgeschäft viel erlebt, aber du hast jetzt die Verlängerung bis 28. Das ist tatsächlich noch ein bisschen hin. Und ja, am Ende, wenn er dann gehen will oder sich rausstreiken will, weil anders wird's wohl nicht funktionieren und Bayern dann 120 Millionen für einen Torwart bezahlen muss, dann sollen sie es machen, findest einen neuen. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich kann verstehen, dass das Gerücht irgendwie auch spannend ist, aber nicht in diesem Sommer. Also nicht nach dieser Vertragsverlängerung, nicht in diesem Sommer. So, das glaube ich nicht.
Ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum Ende der Saison. Erstmal wollen wir Manuel Neuer natürlich alles Gute wünschen für sein Debüt dann auch in der Bundesliga, dass er dann wieder in den Kasten der Bayern zurückkehrt und dass er vor allen Dingen auch gesund bleibt. Alles Weitere zu diesen Themen lest ihr natürlich im Fever Pitch Newsletter, Werktag 6.10 Uhr im Mailfach eures Vertrauens, wenn ihr den Newsletter abonniert habt unter feverpitch.de. Den Podcast, den gibt's immer ab Donnerstags, natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Julius, wann gibt's die nächste Folge von 09?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann jedem empfehlen, den Podcast auch zu abonnieren, wo es auch immer geht, dann verpasst man keine. Zeitnah ist auf jeden Fall der Plan. Wir machen es immer so, dass wir eher unregelmäßig und auch mit langen Pausen sind, dann aber auch wirklich auf Fragen eingehen. Deswegen kann ich zumindest sagen, ihr könnt es gerne auf Twitter und Co. folgen, weil wir versuchen dann auch alle Fragen abzuarbeiten und immer so ein kleines Roundup machen und auf die vergangene Zeit dann zurückblicken. Vielleicht kann man so auch besser Entwicklungen beobachten. Wer jetzt Woche für Woche jedes Spiel bewertet haben will, da gibt es bestimmt andere Podcasts.
Aber bei euch für die Highlights, ich könnte mal nach dem Bayern-Spiel vielleicht. Wäre doch eigentlich so ein Zeitpunkt.
Ja, oder vielleicht davor als kleiner Warmmacher. Also alles so vorstellbar, dass wir in der nächsten Zeit nochmal da sind.
Die nächste Steudel-Kolumne, die gibt's dann aber schon sehr, sehr bald, Alex, oder? Und die gibt's auch regelmäßig.
Morgen früh, genau. Dreimal die Woche und die nächste morgen früh. Ich muss nur noch überlegen, über welches Thema.
Dir wird was einfallen. Du hast noch ein bisschen Zeit bis dahin. Auf jeden Fall danke euch beiden für den FIFA Pitch Podcast Besuch in dieser Woche. Danke, Alex. Danke vor allen Dingen auch, Julius.
Ja, vielen Dank auch.
Gerne, danke für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.